Im von Deutschen besetzten Paris wird im Zweiten Weltkrieg Kunst geraubt. Systematisch, millionenschwer, organisiert wie ein Industrieprojekt. Und mittendrin eine Frau, die heimlich alles notiert. Folge 96 von Frankophil, heute über den wahrscheinlich größten Kunstraub der Weltgeschichte. Über das Musée du Jeu de Paume, über Görings Besucher und vor allem über Rose Vallon, die Kunsthistorikerin, die Deutsch verstand, unter Lebensgefahr Listen schrieb und nach dem Zweiten Weltkrieg dafür kämpfte, dass zehntausende Werke nach Frankreich zurückkehren konnten. Mein Name ist Andreas Noll. Paris im Herbst 1940. Wir stehen an der Place de la Concorde, vor einem eleganten Gebäude im Stil des Klassizismus, das Jeu de Paume. Vor der Tür stehen deutsche Wachposten, LKW fahren vor, entladen Kisten. Das Museum ist zum Hauptquartier des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg geworden, kurz ERR. Hierher bringen die Nazis alles, was sie jüdischen Familien, Galeristen und Freimaurern in Frankreich gestohlen haben. Drinnen herrscht eine zynische Geschäftigkeit. Kunsthistoriker in Uniform sortieren Meisterwerke wie Ware im Supermarkt. Und mitten unter ihnen bewegt sich eine Frau, die so unauffällig wirkt, dass sie fast mit der Wandfarbe verschmilzt. Die Konservatorin Rose Vallon. Die Deutschen halten sie für eine harmlose Verwaltungsangestellte, die kein Wort Deutsch versteht. Sie dulden sie, weil sie weiß, wo die Lichtschalter sind und wie die Heizung funktioniert. Sie ahnen nicht, dass diese Frau gerade eine gefährliche Waffe gegen sie in Anschlag bringt, ihr Gedächtnis. Wer war diese Frau? Ich habe darüber mit der Kunsthistorikerin Stephanie Baumewert gesprochen. Die Deutsch-Französin ist Provenienzforscherin am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Sie beschäftigt sich dort mit Fragen unrechtmäßig entzogenen Kulturguts, mit der Kunstgeschichte und Herkunft von Sammlungsobjekten. Frau Baumewert, wenn wir uns jetzt mehr als 80 Jahre später das Wirken von Rose Vallon anschauen, was macht denn Ihre Geschichte so außergewöhnlich, auch für Sie als Kunsthistorikerin?
Für mich macht Rose Vallon zu einer besonderen Persönlichkeit, erstens, weil es eine Frau war, die in einer sehr schwierigen Situation sehr bedacht, sehr klug gehandelt hat. Das, was sie da getan hat, entgegen aller Möglichkeiten, ist heute immer noch für die Forschung extrem relevant. Von daher ist eine sehr wichtige Person, die, glaube ich, nicht zu allen Zeiten immer so anerkannt war für die Leistung, die sie gebracht hat.
Und was sticht bei ihrer Leistung besonders heraus?
Ich glaube, dass sie sehr bedacht gehandelt hat, also gesagt, überlegt, klug, so unauffällig geblieben ist, wie es nur ging. Und dann trotz dieser ganzen Hindernisse doch so viel dokumentiert hat, wie sie konnte, um heute quasi Akten bereitzustellen, die immer noch für die Forschung, wie gesagt, so wichtig sind und immer noch Erkenntnisse liefern. Und dass sie selber sich als Person da gar nicht unbedingt selber hervorgetan hat, sondern im Dienst der Sache halt einfach gearbeitet hat.
Sie hat diese Arbeit ja unter der deutschen Besatzung unter Lebensgefahr gemacht in den Jahren der deutschen Besatzung von Paris von 1940, ab Juni 1940 bis 1944. Ist das im Grunde genommen auch dann eine Heldinnengeschichte?
Ich würde schon sagen, dass sie eine der Heldinnen ist, auch für die Provenienzforschung heute. Aber natürlich nicht die so sichtbare Heldin, die sich selber auch als Heldin bezeichnet hätte. Also ungeachtet der Konsequenzen, die es gehabt hätte, wäre sie entdeckt worden. Also von hin zu Verhaftung über Folter, Deportation und Exekution ohne Gerichtsverhandlung etc. muss man einfach anerkennen, was sie getan hat. Und ich würde schon sagen, unter den Verhältnissen, in der sie da arbeiten musste, unter der deutschen Besatzung, war das höchst gefährlich. Ja.
Höchst gefährlich ist keine Übertreibung. Rose Vallon spielte 4 Jahre lang russisches Roulette. Aber sie hatte einen Vorteil, der paradox klingt, ihre gesellschaftliche Unsichtbarkeit. Rose Vallon stammte nicht aus der Pariser Elite. Sie wurde 1898 in einem kleinen Dorf im Departement Isère geboren, als Tochter eines Schmieds. Sie hatte sich ihren Weg in die Kunstwelt hart erkämpft, durch Stipendien, durch Fleiß, Als Klassenbeste an der Kunsthochschule in Lyon und später an der École du Louvre. Doch in den 1930er Jahren war die französische Museumswelt eine Männerdomäne. Frauen durften assistieren, aber selten entscheiden. Auch Vallon arbeitete im Pariser Museum Jeu de Paume lange Zeit als sogenannte Attaché bénévole, als unbezahlte Freiwillige. Sie war diejenige, die die Fleißarbeit machte, während die Direktoren die Hände schüttelten. Diese Rolle als graue Maus wurde ihre Tarnung. Als die Deutschen im Juni 1940 Paris besetzten und Jacques Jaujard, der Direktor der Nationalmuseen, das Personal evakuierte, blieb Rose Vallon im Museum. Warum ließen die Nazis sie gewähren? Wahrscheinlich eine Mischung aus Arroganz und Sexismus. Sie sahen in dieser Frau mittleren Alters mit ihrer strengen Brille und dem einfachen Haarschnitt schlicht keine Gegnerin. Sie war für sie Inventar. Und wie hat sie genau gearbeitet? Was hat sie genau gemacht? Was war das Besondere? Sie in den 30er Jahren ist sie ja zunächst als nicht bezahlte Assistentin in dieses Museum für moderne Kunst oder für ausländische Kunst, wie es dann irgendwie offiziell, glaube ich, geheißen hat, in Paris gegangen.
Genau, das Musée du Jeu de Paume war tatsächlich der Ort für ausländische, moderne, zeitgenössische Kunst. Da war sie ehrenamtlich als Kuratorin tätig und hat aber wohl auch so gute Arbeit geleistet, dass sie dann dort geblieben ist und auch quasi extrem aktiv steuernd tätig war. Dass sie da unter deutscher Besatzung geblieben ist, ist, glaube ich, tatsächlich auch dem Fakt geschuldet, dass sie als Frau vielleicht auch, naja, wie soll man sagen, man hat sie vielleicht nicht als Gefahr gesehen. Ne? Sie war eine relativ unauffällige Persönlichkeit und dann hat man sie da als Mitarbeitende genutzt oder nutzen wollen und hat vielleicht auch verkannt, was für Kenntnisse sie hat und was für eine Agenda sie haben könnte im Hintergrund. Sie hat ja nie offen erzählt, dass sie Deutschkenntnisse hat und die deutsche Sprache verstanden hat und hat ja dadurch auch viele Informationen erhalten, dass sie Gespräche belauscht hat. Sie hat sich extrem viele Notizen gemacht, aber immer versteckt und nicht unbedingt vor Ort, sondern eher nach Dienstschluss zu Hause. Von daher hat sie halt bedacht gehandelt und ich würde sagen, das war mehr als klug.
Sie war unter der deutschen Besatzung dann die einzige Person mit französischer Staatsbürgerschaft, die im Jeu de Paume gearbeitet hat.
Genau, also sie war ja dann quasi Konservatorin da und man hat wahrscheinlich gedacht, ja, dann nutzen wir die Strukturen, die da ist und wie gesagt, die Dame wird schon nichts im Schilde führen und selbst wenn man sie gesehen hat, hat man sie vielleicht einfach, wie gesagt, nicht als Gefahr eingeschätzt.
Das Detail mit der Sprache ist entscheidend. Rose Vallon sprach Deutsch. Sie hatte es auf Studienreisen in Deutschland gelernt und zu Hause in Paris vertieft. Aber im Museum stellte sie sich taub und stumm. Das ermöglichte ihr einen Einblick in die höchsten Kreise des NS-Staates. Das Jeu de Paume war das Herzstück des deutschen Kunstraubes in Europa. Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg hatte den Auftrag, Frankreich systematisch zu plündern. Zehntausende Kunstwerke passierten allein dieses Gebäude. Die Organisation war deutsch gründlich. Jeder Raum hatte eine Funktion. Im Erdgeschoss wurden die Kisten gepackt. Im ersten Stock gab es Ausstellungsräume, in denen die Beute für prominente Besucher präsentiert wurde. Und der prominenteste Besucher war Hermann Göring. Der Reichsmarschall als zweiter Mann im NS-Staat betrachtete den Kunstraub als seine persönliche Einkaufstour. Er kam mit seinem Sonderzug nach Paris, ließ sich im Jeu de Paume Champagner servieren und wählte aus, was ihm gefiel. Für seine Residenz Karin Hall oder zum Tausch. Rose Vallon stand oft nur wenige Meter entfernt. Sie hörte, wie Göring mit seinem Berater Bruno Lohse scherzte, wie sie über den Wert eines Vermeer stritten oder darüber sprachen, wem die Deutschen das Bild weggenommen hatten.
Genau, also zwischen 15 und ja 21 Mal, da gibt es unterschiedliche Zahlen, war Hermann Göring im Jeu de Paume und hat ja dort ausführlich sich die Sachen angeschaut und hat entschieden, was wohin kommt und was er auch gerne selber für seine eigene Sammlung hätte. Und sie hat einfach auch, da muss man sagen, sie hat Stillschweigen bewahrt, sie war konzentriert, fokussiert, hat sich einfach versucht, Dinge zu merken, um die dann nachher zu verschriftlichen, quasi zu dokumentieren. Und das ist, glaube ich, die Stärke der Unterlagen, die wir heute haben, die Dokumentation, die sie angefertigt hat. Sie konnte halt ja durch diese Begehungen von Göring und Gefolge, hat sie Dinge mitbekommen, wo Sachen, die dort gelagert sind, hinkommen sollen, wohin die verbracht werden, wie die verbracht werden. Und das sind heute sehr wichtige Informationen.
Rose Vallons Arbeit war ein logistischer Albtraum. Sie musste sich merken, welches Bild kam wann an, wem gehörte es, in welche Kiste kam es, welche Nummer hatte die Kiste und, das war das Wichtigste, wohin ging der Zug. Manchmal durchsuchte sie sogar die Papierkörbe der deutschen Verwaltung nach Durchschlägen von Frachtbriefen. Was sie dabei dokumentierte, war nicht nur Diebstahl, es war auch ideologische Zerstörung. Es gab im Jeu de Paume einen speziellen Raum, den die Nazis zynisch den Saal der Märtyrer nannten. Hier landete die Kunst, die nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten passte. Die Moderne, der Expressionismus, der Surrealismus. Für Rose Vallon, die ihr Leben der modernen Kunst gewidmet hatte, muss der Anblick dieser auf einen Haufen geworfenen Meisterwerke besonders schmerzhaft gewesen sein. Für die Nazi-Ideologie war das entartete Kunst. Sie durfte nicht nach Deutschland eingeführt werden. Sie diente oft als Tauschware auf dem internationalen Kunstmarkt, um Devisen zu beschaffen. Doch nicht alles wurde verkauft. Im Juli 1943 kam es im Garten des Jeu de Paume zu einem Akt der Barbarei. Die Nazis verbrannten hunderte Gemälde, die sie für unverkäuflich und wertlos hielten. Darunter Werke von Miró und Picasso. Rose Vallon konnte es nicht verhindern, aber sie sorgte dafür, dass es nicht vergessen wurde.
Dann müssen wir vielleicht nochmal erklären, welche Rolle genau dieses Museum, dieses Jeu de Paume in Paris gespielt hat während der deutschen Besatzung. Sie haben gerade schon gesagt, das war das Museum für moderne ausländische Kunst und das wurde dann sozusagen unter der deutschen Besatzung zu einem Umschlagplatz für gehandelte und geraubte Kunst.
Genau, also tatsächlich war das der Ort, an dem die geraubte Kunst, also ne, von deportierten jüdischen Familien, Verfolgten gelagert wurde, auch Freimaurerlogen etc. Da wurde aber nicht nur Kunst gelagert, auch Mobiliar, Instrumente etc. Also es war ein Sammellager für alles, was man quasi eingezogen hat. Von daher musste das ja auch irgendeiner Ordnung widerfahren und das ist ja auch passiert. Auch dort wurden Sachen wieder sortiert. Es gab den sogenannten Märtyrersaal, in dem quasi die als in Deutschland entartete Kunst quasi gelagert wurde. Da war ein Vorhang vorgehängt, weil das so die Kunst war, die die Deutschen halt nicht wollten, die aber in Frankreich tatsächlich ja auch in jüdischen Sammlungen viel vorhanden war, die dann quasi im Sinne von Devisengewinnung auch verkauft werden sollte ins Ausland.
Man muss sagen, bei dieser sogenannten entarteten Kunst war es ja so, dass der deutsche Staat diese Kunst gar nicht besitzen durfte, rein rechtlich gesehen. Und dass die, also diese Kunst hat ja der Nazi-Ideologie sozusagen widersprochen.
Genau. Und deswegen, man war sich aber doch dem Marktwert, also es war ja eine Kunst, die gehandelt wurde, bekannt. Und deswegen hat man gedacht, gut, wir wollen die nicht besitzen, man kann sie zerstören, man kann sie aber auch verkaufen und dadurch Gewinn einstreichen, den man dann für andere Kunstankäufe oder auch für anderes nutzen kann. Und das war wahrscheinlich auch, oder es war der Hintergedanke, sie deswegen trotzdem einzusammeln im besetzten Frankreich.
Und das waren dann zum Beispiel die Surrealisten und Expressionisten der damaligen Zeit, die damit gemeint waren.
Genau, also Chagall, Picasso, Braque, wen auch immer sie da nennen wollen, genau.
Diese Kunstwerke wurden dann in diesem Museum zwischengelagert oder hätten eigentlich zerstört werden müssen nach der Nazi-Ideologie.
Also wie viele davon zerstört wurden, ist ja auch bis heute nicht bekannt. Aber ne, wie gesagt, außer nach Deutschland verbringen, zerstören und wie gesagt verkaufen, gab es da für die Deutschen zumindest keine, nicht viele Optionen, sagen wir mal.
Wie hatte sich denn Frankreich überhaupt vorbereitet? Wenn ich das richtig sehe, hat Paris ja schon nach der Kriegserklärung oder im Sommer 1939 damit begonnen, den Louvre zu leeren, die großen Museen zu leeren und die Kunstwerke dann aufs Land zu verteilen, in Schlösser, in die Provinz zu verbringen.
Genau, also ne, 3. September 1939 haben Frankreich und England Deutschland den Krieg erklärt und tatsächlich im Sommer davor hat unter Jacques Chaujard, dem damaligen noch stellvertretenden Direktor und späteren Direktor der Nationalmuseen, der hat auch aus Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, hat er die quasi Evakuierung der Kunstwerke aus dem Louvre quasi koordiniert und in kürzester Zeit den Louvre quasi sozusagen leer gemacht und mehrere Waggons und LKWs sind gefahren, um die Kunst tatsächlich in die französische Provinz zu bringen.
Und wie waren die Nazis darauf vorbereitet? Es ging ja direkt mit der Besetzung von Paris, mit der Besetzung Frankreichs, ging ja die Suche nach Kunstwerken in Frankreich los. Wir sprechen ja dann am Ende von dem mutmaßlich größten Kunstraub in der Geschichte.
Genau, also ich glaube, Paris ist schon auch im 19. Jahrhundert bekannt gewesen als Weltstadt für Kunst und war auch damals ein heiß begehrter Kunstmarkt in Frankreich. Und man wusste, dass dort viele gut begüterte jüdische Familien auch große Kunstsammlungen haben. Und ich glaube, Kunst so als Mittel, auch um jemanden zu unterdrücken, war es halt auch schon historisch belegt. Also das ist ja kein neues Thema, sondern das haben natürlich auch die Deutschen in Frankreich so gesehen, ne? Man beraubt ein Volk seines Kulturschatzes und nutzt das für die eigenen Zwecke und für die eigenen Museen und Sammlungen.
Und für die eigenen Zwecke bedeutet in dem Fall, dass es ja unterschiedliche Motivationen gab auf deutscher Seite. Es gab die Motivation, Kunstwerke zu sammeln, zu rauben für ein geplantes Führermuseum im österreichischen Linz. Und es gab aber auch die Motivation zum Beispiel von dem bereits genannten zweiten Mann im Staat, von Hermann Göring, der Kunstwerke für seine Zwecke, für seine privaten Zwecke gesucht hat.
Genau, also tatsächlich die Versorgung der NS-Eliten mit Kunst, das Führermuseum, das geplante Führermuseum in Linz zu bestücken mit ja, wertvoller oder hoch angesehener alter Kunst. Und Devisenbeschaffung war sicher auch, also Handel mit Kunst von anderen war sicher auch eins der Ziele, ja. Und wie gesagt, ein Volk seines Kulturschatzes zu berauben, ist ja auch immer so ein Zeichen von Domination oder ne, von Sieg über ein Volk. Von daher war das sicher das Ziel.
Und wie muss ich mir das vorstellen? In welchem Umfang sind da Kunstwerke von Frankreich nach Deutschland transportiert worden?
Man redet, glaube ich, von 60.000. Circa 45.000 konnten ja auch in irgendeiner Form zurückgeführt werden. Das ist mit Rückführung halt relativ schwierig, auch trotz guter Dokumentation, weil wenn wir jetzt gerade an jüdische Familien denken, die sind zum Teil einfach ausgelöscht worden. Es gibt keine Nachfahren oder die sind im Exil und da sind Rückführungen dann natürlich oder Rückgaben auch relativ schwierig.
Wie funktionierte denn der Raub im besetzten Frankreich organisatorisch? Wie haben die Deutschen das genau organisiert?
Also es gab den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg unter Alfred Rosenberg. Das war quasi so die Einheit, die genau diese Plünderungen durchgeführt hat. Sehr gut organisiert, bürokratisch organisiert, gut dokumentiert. Hermann Göring hatte noch Bruno Lohse an seiner Seite, der da auch als Kunsthistoriker und Kunsthändler tätig war. Und auch es ging um Taxierung, es ging um, ne, die Wertigkeit von Kunst, was ist hohe Kunst, was ist vielleicht weniger wert. Und da hat man im großen Maße halt nicht nur private Sammler, Galerien, Museen einfach bestohlen, wenn wir das so sagen wollen.
Bruno Lohse war ja auch Mitglied der SS. Welche Rolle hatte er bei der Beschaffung der Raubkunst in Paris?
Also Bruno Lohse war, glaube ich, was man so liest, auch ein sehr charmanter, weltgewandter Mann und hat sehr viel über persönliche Kontakte, Dinge erfahren oder verhandelt auch. Der französische Kunstmarkt, dazu gibt es ja auch eigene Projekte unter der Besatzung, der hat ja auch irgendwie weitergearbeitet. Von daher war Bruno Lohse, glaube ich, auch als Kunstkenner an der Seite von Göring tatsächlich extrem aktiv.
Weitergearbeitet ist die Umschreibung dafür, dass sich auch viele Franzosen, also französische Kunsthändler, in dieser Zeit bereichert haben, oder?
Ich würde sagen, dass es definitiv auch Profiteure auf französischer Seite gab. Das ist aber im deutschen Kunsthandel ja nicht anders. Also es gab immer welche, die mit den Gesetzgebungen sich irgendwie über Wasser gehalten haben. Und ob aus Not oder aus Gewinnstreben, das kann man jetzt, das würde ich jetzt pauschal nicht beantworten wollen.
Und wenn wir dann auf die Arbeitsstelle noch mal etwas genauer schauen von Rose Vallon, Anfang der 1930er Jahre kommt sie ja, glaube ich, an dieses Museum Jeu de Paume. Welche Rolle hat sie da zunächst in den ersten Jahren noch, bevor der Krieg beginnt?
Also sie hat Ausstellungen tatsächlich kuratiert, zahlreiche, und hat da mit ausländischen, weil wie gesagt, das war ja das Museum für ausländische Kunst, hat viel mit ausländischen Künstlern verhandelt und viele Konzepte entwickelt und da wahrscheinlich auch die Deutschkenntnisse hergewonnen, weil sie auch viel gereist ist tatsächlich, auch vorher schon als Wissenschaftlerin noch, weil sie hatte ja ein extremes, auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also sie war tatsächlich auch, was die zeitgenössische Kunst oder die ja, moderne Kunst ist extrem gut im Bilde, was da gerade auf dem Markt passiert, auch im Ausland. Und ich würde sagen, das war auch definitiv ein Vorteil für das, was sie dann nachher gemacht hat.
Was bedeutete ihr denn die Kunst? Sie haben gerade gesagt, sie hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Sie hat ja promoviert. Sie stammt ursprünglich aus der französischen Provinz, ist dann nach Paris gekommen, ich glaube in den 20er Jahren, hat dort auch das Leben sehr genossen in diesen 20er Jahren. Wie kann man sich das Verhältnis von Rose Vallon, von dieser Frau, von dieser jungen Frau damals, zur Kunst vorstellen, auch zur modernen Kunst?
Also ich meine, das ist jetzt eine Mutmaßung von dem, was ich über sie weiß. Sie hat schon im jungen Alter Interesse für Kunst gezeigt, immer schon, hat selber auch gezeichnet, war auch Zeichenlehrerin, Ausgebildete. Und glaube ich, der kreative Prozess oder die Kreativität und als Künstler zu arbeiten, sie war auch kurz in der Bildhauerei und hat auch in der bildenden Kunst studiert. Von daher, glaube ich, war ihr der Prozess des Kunstschaffens, lag ihr wahrscheinlich sehr nah selbst. Und ich würde sagen, in dem Fall war die Rettung von Kunst für sie vielleicht auch ein sehr persönliches.
Gab es da eine Kunst, die ihr besonders am Herzen lag? Also vor allem die moderne Kunst, die von deutscher Seite, von NS-Seite eben als sogenannte entartete Kunst diffamiert wurde?
Also sie war auf jeden Fall gegen die Vernichtung, aber ich würde sagen, ihr lag jegliche Kunst am Herzen. Also es ging auch nicht nur um, sie hat ja auch gesehen, dass, wie gesagt, Musikinstrumente, Mobiliar und so alles angehäuft wurde, und mit angehäuft meine ich wirklich, also in Haufen angeliefert wurde, und das missfiel ihr, glaube ich, schon sehr. Also sie interessierte sich für jegliche Kunst.
Wie genau ist sie da vorgegangen? Wie genau hat sie die katalogisiert? Sie haben ja gerade schon gesagt, die Deutschen haben da sehr gewissenhaft sozusagen Verzeichnisse erstellt über die angelieferte Kunst, die dokumentiert, die Wege verfolgt, die Eigentümer, glaube ich, auch entsprechend markiert in den Unterlagen oder die ursprünglichen Eigentümer. Wie hat Rose Vallon dann gearbeitet?
Genau, also sie hat das in ähnlicher Weise gemacht. Sie hat sich Kunst, also Kunstwerk, ob nun Titel, Maße, was da drauf abgebildet war, Künstler und quasi woher es kommt, also ob es von einer Privatfamilie kommt oder woher auch immer es kommt, das hat sie versucht sich zu merken und dann zu merken, was damit geschehen soll, also ob es abtransportiert wird und wenn, dann wie. Und diese Sachen hat sie sich tatsächlich den ganzen Tag lang versucht zu merken und hat das dann abends erst alles dokumentiert und festgehalten.
Sie hat abends das erst dokumentiert, aber sie wurde ja, glaube ich, auch mehrfach erwischt, wie sie in Unterlagen recherchiert hat und dadurch den Machthabern, den deutschen Machthabern aufgefallen ist.
Genau, also sie hat nie Dokumente entwendet, aber sie hat versucht, sie zu lesen, sie zu studieren und sich auch das zu merken. Sie hat auch abends angeblich den Müll durchsucht, was dort an Durchschlägen drin war oder an weggeschmissenem Papier, ob da noch Informationen drin sind, aber sie hat nie irgendwas entwendet. Weil ich glaube, das wäre auch aufgefallen. Sie hat halt versucht, alles sich zu merken und das quasi wiederzugeben, was in Akten oder in Papieren stand. Mal abgesehen von den Gesprächen, die sie aufgrund ihrer Deutschkenntnisse einfach belauschen konnte und wiedergeben konnte oder zumindest davon eine Quintessenz. Sie hat schon sehr überlegt gehandelt, indem sie Sachen abgeschrieben hat oder ja, sie hatte immer so ein Notizbuch dabei und wurde wahrscheinlich damit auch mal gesehen. Und vielleicht hat man das aber dann noch unter, naja, die schreibt halt Sachen auf. Wir ermahnen sie 2-3 Mal, aber so richtig hat man ja offensichtlich ihr nicht zugetraut, dass sie da aktiv ist im Hintergrund.
Hatte sie denn im Lauf der Zeit sich dann ein Netzwerk aufgebaut, an das sie diese Informationen dann weitergeben konnte?
Also Jacques Chaujard, der ja der Direktor der Nationalmuseen war und für die Evakuierung des Louvre vor dem Krieg mit Deutschland quasi schon genannt wurde, der war auch immer in der Resistance aktiv und dem hat sie einmal pro Woche, so heißt es, Bericht erstattet, ihm oder seiner Sekretärin, die auch auf Seiten der Resistance aktiv war, also des Widerstands. Es gab ein Netzwerk auf jeden Fall.
Im Sommer 1944 wendet sich das Blatt. Die Alliierten sind in der Normandie gelandet und rücken auf Paris vor. Im Jeu de Paume bricht Panik aus. Baron von Baer, der Leiter des Einsatzstabes, will retten, was zu retten ist, für das Deutsche Reich. Er befiehlt, einen letzten großen Transport zusammenzustellen, der Zugnummer 40044. Er soll 148 Kisten mit den wertvollsten verbliebenen Werken der modernen Kunst nach Nikolsburg in Mähren bringen. Wir sprechen hier von hunderten Werken von Picasso, Braque, Gauguin. Rose Vallon weiß, wenn dieser Zug abfährt, ist dieses kulturelle Erbe wahrscheinlich für immer verloren. Sie informiert Jacques Chaujard. Über ihn läuft der Kontakt zur Resistance und zu den Eisenbahnern. Was nun folgt, ist kein militärischer Angriff, man will die Kunst ja nicht zerstören, sondern ein Meisterwerk der Sabotage. Der Zug bewegt sich tagelang kaum vom Fleck. bleibt im Großraum Paris.
Bekannt ist halt diese Geschichte des letzten Zugtransports im August 44, wenn ich mich nicht täusche, wo sie tatsächlich mit anderen Widerstandskämpfern tatsächlich diesen Zug quasi aufgehalten hat durch Weichenfehlstellungen, technische, also die Erstellung von technischen Fehlern. Das ist tatsächlich eine Leistung auch gewesen, die nicht nur ihr, also die nicht nur sie ihr zuzurechnen ist, sondern dem ganzen Netzwerk, das sie hatte und das da auch gut funktioniert hat.
Das war ein Zug, der Richtung Deutschland starten sollte mit Kunstwerken von wirklich maximal bekannten Künstlern. Vollgepackt mit Kunst bis unter die Dachluke sozusagen.
Genau, weil ja auch die Alliierten, glaube ich, kurz vor der Grenze standen und klar war, dass die Deutschen das nicht mehr lange halten können, hat man gedacht, man bringt den Großteil nochmal in Sicherheit quasi. Also die Deutschen haben gedacht, sie bringen das zu sich in Sicherheit. Und das wollte sie natürlich verhindern. Also sie, als sie davon erfahren hat, wollte sie es verhindern und hat dieses Mittel gewählt. Also es ist gar nichts Auffälliges, sondern man hat einfach durch technische Feinheiten, Weichenstörungen etc. versucht, das aufzuhalten, so lange wie es geht, damit diese Kunstwerke nicht verloren gehen, weil man ja dann vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was dann damit passiert, wenn sie einmal Frankreich verlassen haben.
Und was wir heute auch noch in Frankreich kennen, ein Eisenbahnerstreik kam auch noch dazu.
Ja, das ist natürlich, die Deutsche Bahn bräuchte Roosevelt auch nicht, um einen Zug aufzuhalten, aber da waren halt mehrere Menschen einfach beteiligt. Deswegen, das ist jetzt keine Einzelleistung von ihr, sondern das ist tatsächlich eine Gruppenleistung des Widerstands.
Und da geht es dann um einige Tage und dann wird Frankreich von amerikanischen und französischen Truppen befreit und dann gelingt es auch den französischen Truppen, diesen Zug ausfindig zu machen.
Genau, und nichts von dem Zug ist verloren gegangen. Und ja, das würde ich sagen, ist immer noch eine der, ja, das ist so eine der bekanntesten Geschichten um Roosevelt, aber tatsächlich würde ich sagen, ist die lange Arbeit der Dokumentation während der Besatzung auch sehr bemerkenswert. Nur die ist nicht immer für alle so sichtbar.
Und wenn Sie sagen, da ist, also aus diesem Zug ist nichts verloren gegangen, gibt es darüber Statistiken, wie viel Kunst, also Frankreich war ja der wichtigste Kunstmarkt, die Kunst Paris, die Kunsthauptstadt Europas zu dieser Zeit, wie viel Kunst am Ende in der NS-Herrschaft, in der deutschen Besatzung verloren gegangen ist?
Also wie gesagt, ich hatte gesagt, 60.000 sind so gestorben, 45 hat man restituiert. Von ungefähr 2.000 weiß man, dass die immer noch irgendwie nicht zugeordnet werden können. Genaue Zahlen sind immer schwierig. Also es sind noch einige Tausend, die nicht da sind, wo sie hingehören.
Am 25. August 1944 wird Paris befreit. Doch für Rose ist der Krieg hier nicht zu Ende. Ihre Arbeit fängt gerade erst an. Zehntausende Kunstwerke sind bereits in Deutschland verschwunden. Rose Vallon tauscht ihr unscheinbares Zivilkostüm gegen die Uniform der französischen Armee. Sie wird zum Capitaine ernannt und der Commission de Récupération Artistique zugeteilt. Ihr Ziel? Deutschland. Sie reist den alliierten Truppen hinterher. Sie ist eine der wenigen Frauen in dieser Zone. Und sie hat etwas dabei, das wertvoller ist als jede Waffe. Ihre Notizbücher. Sie weiß genau, wo sie suchen muss. Schloss Neuschwanstein in Bayern, Salzbergwerke in Österreich, Klosterkeller. Sie arbeitet eng mit den amerikanischen Monuments Men zusammen. Anfangs sind die Amerikaner skeptisch gegenüber der französischen Offizierin, aber als sie merken, dass ihre Informationen präziser sind als jeder Geheimdienstbericht, wird sie unverzichtbar. Sie bleibt 8 Jahre lang in Deutschland. Bis 1953, um Kunstwerke zu identifizieren und zurückzuholen.
Und in dem Moment, wo im August 1944 dann Paris befreit wird, die Franzosen wieder die Kontrolle über ihre Hauptstadt übernehmen, beginnt dann für Rose Vallon auch die Arbeit an der Rückgabe der gestohlenen Raubkunst zu arbeiten. Und das wird natürlich sehr kompliziert. Wie ist Rose Vallon da vorgegangen? Welche Strategie hat sie da gewählt?
Also sie hat Kontakt zu den Alliierten relativ schnell gesucht und hat da für Gehör gesorgt und hat das auch relativ schnell gefunden. Hatte nicht sofort, glaube ich, Vertrauen zu allen Instanzen, weil das liegt in der Natur der Sache. Man weiß nicht, wer vielleicht von früher noch übrig geblieben ist oder wie man vielleicht manche Taten auch verschleiern wollte von allen Seiten. Von daher war sie vorsichtig, aber sie ist bedacht vorgegangen und hat auch da relativ schnell dafür gesorgt, dass das, was da ist, wo man auch klar zuordnen kann, dass es dahin zurückkehrt, wo es herkommt.
Und diese Information darüber, wo die Nazis die geraubte Kunst gelagert hatten, hatte Rose Vallon aus ihrer Arbeit im Laufe der Jahre im Jeu de Paume?
Genau, also ich glaube, man sagt, dass ihre Daten mit dem, was den Deutschen jetzt noch vorliegt oder was noch vorhanden ist, relativ gut quasi wie eine Kopie ist, also dass sie das Ähnliche widerspiegelt. Das heißt, man kann den Aufzeichnungen auch vertrauen. Ich würde sagen, die sind maßgeblich, um genau das zu überprüfen, wo was herkommt und wo es hingehört.
Rose Vallon kehrte schließlich nach Frankreich zurück. Sie arbeitete weiter im Museumsdienst, wurde später Leiterin des Dienstes für den Schutz von Kunstwerken. Aber die große öffentliche Anerkennung blieb lange aus. Vielleicht, weil sie eine Frau war. Vielleicht, weil Frankreich das Kapitel der Kollaboration und des Raubes schnell vergessen wollte. Rose Vallon starb 1980, vergleichsweise einsam, aber mit dem Wissen, dass sie zehntausende Kunstwerke gerettet hatte. Doch ihre Geschichte ist nicht zu Ende. Auch heute noch, über 80 Jahre nach dem Krieg, tauchen immer wieder Bilder auf Auktionen oder in Museen auf, deren Herkunft unklar ist. Provenienzforschung ist Detektivarbeit, die oft über Generationen geht. Und wenn Forscher heute versuchen, den Weg eines geraubten Bildes zu rekonstruieren, greifen sie häufig auf die Listen zurück, die Rose Vallon damals heimlich angefertigt hat. Die Restitution ist ein mühsamer Prozess, der manchmal am politischen Willen oder an fehlenden Beweisen scheitert. Aber, und das ist das Positive, es wird geforscht. Und es gibt ein neues Bewusstsein, auch bei den Erben.
Was waren denn die typischen Probleme, die typischen Konflikte für die Restitution dann nach Ende der deutschen Besatzung in Frankreich und dann Beginn der französischen Besatzung, Teilbesatzung in Deutschland?
Gerade wenn es privat Personen betraf oder jüdische Familien, wo, wie gesagt, man nicht genau weiß, wo sind diese Personen heute? Sind die noch am Leben? Sind die im Exil? Also die Restitution an Privatpersonen ist was anderes als an eine öffentliche Einrichtung oder eine Einrichtung im Ganzen. Von daher würde ich sagen, ist das definitiv schon eins der Probleme, die sich dann stellt. Und wir wissen ja, in Frankreich wurden große Familien, ne, die Rothschilds, nur um eines zu nennen, Wildenstein, da gab es einige, die tatsächlich die Kunstwerke verloren haben, einige Familien. Und da dann rechtmäßig zu restituieren oder zurückzugeben, war sicher eine Herausforderung, gerade in den Zeiten, wo ja nicht alle Informationen so vorliegen wie heute vielleicht, obwohl heute auch nicht alle vorliegen. Aber genau, heute haben wir andere Möglichkeiten als damals.
Wie hat sich der deutsche Staat in diesem Zusammenhang in den ersten Jahren verhalten?
Also der französische Staat war schon zurückhaltend, glaube ich. Man wollte so irgendwie einen Schlussstrich ziehen unter die deutsche Besatzung. Man wollte irgendwie, ne, es ging, glaube ich, so gemächlich los. Es gab so innere Restitution, das heißt innerhalb von Frankreich, das ist alles noch in Ordnung. Alles, was über Ländergrenzen hinausgeht. Also die Deutschen hatten ja auch ihre Wiedergutmachungsgesetze und über Ländergrenzen hinweg gibt es dann diverse Versuche und auch Restitutionen, aber ich würde sagen, das hat erst nach einiger Zeit dann tatsächlich ein geordneteres Verfahren und auch mehr Verantwortung bedurft, um da weiterzukommen.
Kann man das irgendwie näher eingrenzen? Ging das dann ab den 60er, ab den 70er Jahren los?
Nein, in den 50er Jahren gab es ja schon auch Restitutionen und so. Aber ich würde sagen, so auch verpflichtend für alle Einrichtungen sind definitiv die Washingtoner Prinzipien. Sind 1998 haben 44 Staaten oder Vereinigungen, Ländervereinigungen Prinzipien unterschrieben, die quasi die öffentlichen Einrichtungen dieser Länder verpflichtet, in ihren Beständen nach NS-verfolgungsbedingtem entzogenem Kulturgut zu suchen und dieses im besten Falle auch fairen und gerechten Lösungen, wie man so schön sagt, zuzuführen. Das heißt, mit in dem Fall Geschädigten zu verhandeln, was mit diesen Werken passiert. Das heißt, über Rückgabe, Rückkauf etc. zu verhandeln.
Und an welchem Punkt stehen wir heute bei dieser Arbeit?
Ja, es ist traurig zu sagen, dass wir auch 80 Jahre nach Kriegsende immer noch Bestände oder Objekte in diversen Einrichtungen oder auch im Besitz diverser Personen oder Institutionen haben, wo sie rein rechtmäßig nach dem heutigen Verständnis nicht hingehören. Aber es ist so.
Und das gilt auch für das Erbe von Rose Vallon. Also gibt es immer noch Kunstwerke auf ihren Listen, die in Deutschland verharren, die aber eigentlich nach Frankreich zurückgegeben werden müssten?
Ich würde sagen, ja. Ich bin mir fast sicher, dass es auch in Deutschland noch Werke gibt, die aus der Besatzungszeit nach Deutschland verbracht wurden und hier immer noch sind.
Und wird daran gearbeitet? Ist das noch ein Thema?
Also ich glaube, achselzuckend nimmt das niemand hin, weder Frankreich noch Deutschland. Aber das bedarf halt auch einer Forschungsleistung oder ne, dem Auffinden dieser Werke. Und wenn wir über Werke reden, geht es ja auch immer um Werkidentitäten. Die müssen halt klar sein. Und dann muss verhandelt auch werden. Ne? Was geht wie? Was kann man wie zurückgeben?
Wie muss ich mir das vorstellen mit diesen Verhandlungen? Sind die besonders kompliziert, wenn es um Privatpersonen geht, mutmaßlich? Und etwas einfacher, wenn es um ein staatliches Museum geht, oder?
Was wir ja häufig sehen, sind eher die Rückgaben an Privatpersonen. Und die gestalten sich aus diversen Gründen. Wie gesagt, 80 Jahre nach dem Kriegsende ist es schwierig. Ne? Da muss man gucken, wer sind Nachfahren, wer ist da vielleicht noch bekannt oder wen kann man noch auffinden. Dann Erbengemeinschaften müssen sich einigen. Also das sind Rückgabeprozesse, die sind, würde ich sagen, sehr viel komplexer als das, was wir aus öffentlichen Einrichtungen uns so kennen. Das ist auch was wir immer wieder feststellen, dass auch Museen quasi die Eingänge zwischen 33 und 45 verschleiern. Definitiv. Und das würde dann eventuell ja auch für die Werke gelten, die während der französischen Besatzungszeit an die Häuser kamen, wenn sie vor 45 kamen. Und von daher war das vielleicht damals den Menschen bewusst, aber wenn man diese Akten vernichtet, ist das für heutige Generationen halt wirklich nur noch über Forschung zu rekonstruieren und mühselig zu rekonstruieren und da wirklich eindeutige Ergebnisse auch zu liefern.
Und was würden Sie sagen, wie viel Energie wird in diese Forschung gesteckt in Deutschland?
Nach dem, was ich auf meinem Tisch habe, würde ich sagen, wird da Energie reingesteckt. Der Staat hat ja da auch eine Ambition oder will das ja auch tun. Aber dafür müssen auch alle Möglichkeiten haben, das zu tun. Und das verlangt halt heute viel mehr Einsatz, weil wir alles rekonstruieren müssen. Wir können uns ja den damaligen Tatsachen auch immer nur annähern. Wir können uns den Gegebenheiten, die damals waren, wirklich nur noch historisch annähern. Wir haben die Tatsachen eventuell papiermäßig einfach nicht mehr vorliegen.
Wenn Sie sagen, nach dem, was ich hier, wenn ich mir anschaue, was ich hier auf dem Schreibtisch liegen habe, wie gehen Sie denn da konkret vor?
Also bei öffentlichen Einrichtungen ist es so, dass man natürlich über eine Bestandsprüfung, also zum Beispiel, wenn man die Eingänge aller Werke, die zwischen 33 und 45 gekommen sind, untersucht, dass man da natürlich schon feststellen kann, unter welchen Bedingungen ist es gekommen, ist es auf dem Kunstmarkt eingekauft worden, war es eine Schenkung, dann kann man schon feststellen, ist das vielleicht verdächtig oder eher nicht? Oder manchmal hat man ja auch Provenienzmerkmale, die klar auf bestimmte Sammlungen oder auf bestimmte Provenienzen eben hindeuten. Und dann fällt es vielleicht auch leichter, das zuzuordnen und dann zu sagen, okay, das ist eindeutig NS-verfolgungsbedingt entzogen und das gehört eigentlich nicht uns. Und dann kümmern wir uns auch darum, dass es an die rechtmäßigen Erben oder Rechtsnachfolger der früheren Besitzer zurückgelangt.
Ist das ein Prozess, der jetzt nur in Anführungsstrichen zwischen den Wissenschaftlern ausgehandelt wird oder kommen dann irgendwann die Behörden ins Spiel oder sogar am Ende die große Politik?
Ich würde sagen, da sind alle dran beteiligt. Die große Politik überlegt ja immer, braucht es Restitutionsgesetze, ja oder nein? Die Franzosen haben ja auch schon Gesetze dafür geschaffen. Und grundsätzlich würde ich sagen, auch bei öffentlichen Einrichtungen ist es so, es geht ja immer, wer ist der Träger? Ne? Sind es kommunale Einrichtungen? Ist es eine Bundeseinrichtung? Also die Bundeseinrichtungen, bei denen ist es relativ klar, die haben durch gemeinsame Erklärung und die Washingtoner Prinzipien eigentlich klare ethische, moralische Verpflichtungen für faire und gerechte Lösungen, wie man das so schön nennt. Die privaten Einrichtungen können sich selbst moralisch, ethisch selbst verpflichten. Auf Privatpersonen, die vielleicht im Besitz von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut sind, haben wir ja so gar keinen Zugriff. Von daher, ja, ist es relativ komplex, würde ich sagen. Und ob wir jemals alles aufklären werden, würde ich sagen, kann man schlecht beurteilen.
Gibt es denn auf privater Seite so etwas wie ja eine neue Sensibilität für diese Frage, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat?
Ich würde sagen, eine Sensibilität, und das ist ja auch eine unserer Aufgaben in der Stiftung, sind zu sensibilisieren für solche Themen. Ja, und ich muss sagen, das private Engagement von Nachfahren ist zumindest auch sehr groß zu gucken. Ne? Wir hatten mal in der Familie eine Sammlung, ich möchte die rekonstruieren. und möchte auch gucken, ob vielleicht manche Werke in Einrichtungen zu finden sind. Und das, da gibt es schon definitiv Engagement.
Und wenn man jetzt mal die negative Seite sich anschaut, also diejenigen, die einfach nur Geld verdienen wollen, Kasse machen, ist es denn heute noch vergleichsweise unproblematisch möglich, Raubkunst zu verkaufen?
Also der Kunsthandel ist ja schon aufgerufen, auch zu prüfen, was sie dort veräußern. Von daher würde ich sagen, einfach ist es nicht. Aber es gibt für alles Märkte. Ich möchte das gar nicht beurteilen, aber ich würde sagen, für jegliche Kunst, ob nur im NS-Staat geraubt oder auch jetzt, gibt es einen Markt. Von daher, wenn Menschen Geld bezahlen, glaube ich, ist alles käuflich und verkäuflich.
Und wenn wir dann nochmal zum Ende des Gesprächs den Bogen schlagen, zurück zu Rose Vallon. Was lernen Sie vielleicht und die Wissenschaft aus Ihrer Arbeit heute für das Thema Provenienzforschung, Museumsethik, jetzt auch mal jenseits vom Thema NS-Raubkunst?
Ich würde sagen, was immer wichtig ist, ist eine gute Dokumentation, auch in jetzigen Sammlungen. Wir selber im Haus sagen auch, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, alles, was gut dokumentiert und nachvollziehbar ist, ist auch für spätere Generationen nachvollziehbar. Von daher würde ich sagen, ist eine gute Dokumentation auf jeden Fall elementar. Und wir sehen das an der Dokumentation, die Rose Vallon im Hintergrund geführt hat, wie wichtig die heute noch ist.
Wer schreibt, der bleibt. Rose Vallon hat geschrieben und deshalb ist sie geblieben. Als stille Heldin der Kunstgeschichte, deren Mut uns bis heute Verpflichtung ist. Und an diesen Mut erinnert gerade eine Ausstellung im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Rose Vallon, auf der Suche nach enteigneter Kunst heißt die Schau, die noch bis Ende April zu sehen ist. Die Ausstellung würdigt Rose Vallons entscheidenden Beitrag zur Rettung europäischer Kunstwerke nach dem Zweiten Weltkrieg. Und beleuchtet zugleich einen besonderen Aspekt der deutsch-französischen Geschichte. Und das war Folge 96 von Frankophil, heute mit der Kunsthistorikerin Stefanie Baumewert. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.